So, alles eingerichtet.
Ja, wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich wollte euch oder wollte auch etwas nachholen, was wir etwas versäumt haben. Und das war, denn Siegfried hat für ein paar Wochen einen runden Geburtstag gehabt, seinen 80. Geburtstag. Und ich wollte einfach, oder wir als Ältesten wollten einfach das von hier von vorne auch mal gesagt haben und dir gratulieren ganz herzlich. Nachträglich zum Geburtstag mit dem Bibelvers, den ich für dich ausgesucht habe, Philipper 1, Vers 6, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Dir Gottes Segen, auch fürs kommende Lebensjahr. Ja, und ich möchte auch nochmal Mut machen für den Taufgottesdienst, den wir jetzt geplant haben. Die Taufe wird wahrscheinlich dann im Freien stattfinden. Und ja, man hat Zeit, sich das zu überlegen. Und wer das noch nicht getan hat und möchte mehr darüber erfahren, kann gerne Bernd, Klaus oder ich ansprechen. Und wir können das einfach erklären und darüber sprechen und dann gegenseitig sehen, ob der Zeitpunkt jetzt richtig ist. Nächsten Sonntag ist Brüdersonntag und wir haben ein freies Thema. Das heißt, alle Brüder, die uns bekannt sind, können sich vorbereiten, bis 10 Minuten etwas hier zu irgendeinem Thema sagen. Freies Thema, sollte schon aus der Bibel kommen. Bitte denkt daran. Liebe Brüder, leider haben wir das nicht so gut hingekriegt, die letzten Male mit der Zeit. Wenn wir sagen, wenn einer fast 20 Minuten nimmt, dann kriegst du vielleicht zwei Leute dran. Es sind vielleicht zwei, die drankommen. Ja? Also wir versuchen mal einen Zeitraum von 40 Minuten möglichst viel teilhaben zu lassen. Und ich habe die Verantwortung nächste Woche und ich werde auch eine Stoppuhr mit haben. Also mein Vorschlag wäre, bereitet was auf 5 Minuten vor und wenn es 6, 7 Minuten lang geht, ist okay. Ja, und wenn man zwei Gedanken hat, dann kann man der zweite noch aufbewahren und es gibt eine andere Möglichkeit. Und wer noch mehr zu sagen hat, der sollte Klaus ansprechen, weil er sucht immer wieder Leute, die predigen wollen. Und dann hat man 40 Minuten. Ja. Also bitte nimmt doch Gebrauch davon und denkt dran, dass der Brüdersonntag auch so gedacht ist, dass ja, wäre gut, wenn so 4 Leute drankommen. Ja. Vor 2,5 Jahren habe ich eine Predigtreihe angefangen im Markus-Evangelium. Es war Januar 2018, da habe ich weniger graue Haare gehabt. Es war eine neue Predigtreihe im Markus-Evangelium. Wir sind heute an der 29. Predigt. Die habe ich nicht alle selber gemacht. 11 waren Brüdersonntage. Der Erik Pauls hat vor kurzem einen Abschnitt gepredigt und ich habe 17 Mal gepredigt. Also heute gibt es den 29. Predigt und damit den letzten Teil. Als ich angefangen habe, gab es noch bei mir noch keine Aufteilung. Ich habe das nicht erstmal alles durchgelesen und aufgeteilt und gesagt, an diesem Sonntag mache ich das und das und das. Ich habe es einfach angefangen und ich habe keine Ahnung gehabt, wie viele Predigten es werden sollte. Es werden wird. Ich habe auch nicht vorgehabt, jeden Vers auszulegen, sondern thematisch die Reihenfolge der Ereignisse von Jesus zu betrachten. Und was hat mich motiviert, damals, als ich überlegt habe, was soll ich machen, was soll ich predigen, weil ich gerne so fortsetzend predige. Meine Motivation war, ich wollte uns zurückbringen zu den Grundlagen. Back to basics. Also nicht kontroverse Themen, nicht hochtheologische Diskussionen, sondern ganz einfach unser Blick richten auf der Person Jesu Christi, die zentrale Figur unseres Glaubens. Und einmal durch ein ganzes Buch zu gehen, wo sein irdisches Leben von Anfang bis ans Ende chronologisch aufgezeigt wird. Und meine Motivation war einfach, Jesus groß zu machen, ihn zu präsentieren als den Christus, den Sohn Gottes. Und für die Gläubigen unter uns, um mein Ziel war, damit auch unser Glauben zu stärken und uns wieder das wieder in Gedächtnis zu rufen, was wir kennen, vielleicht Geschichten, die wir gehört haben, aber nicht so in dieser Reihenfolge und mit den Zusammenhängen. Als Motivation, um deine Liebe zu deinem Herrn größer zu machen, um dein Vertrauen in diese Botschaft zu stärken, damit du mutiger wirst, über ihn und über seine Lehre zu reden. Und für die Ungläubige hier war es mir ein Anliegen, Jesus als der allerwichtigste Person der Menschheitsgeschichte zu präsentieren, der höchste Relevanz hat und auch vollen Anspruch hat auf dein Leben. Und wer es schade findet, dass das jetzt zu Ende geht und vielleicht das nochmal wiederholen möchte oder sich nochmal mit dem Thema weiter beschäftigen möchte, ein Buch empfehlen. Das Buch heißt Jesus, seine Geschichte, unsere Geschichte. Jesus, seine Geschichte, unsere Geschichte von Timothy Keller. Sehr, sehr empfehlenswert. Es gibt es auch auf Englisch, aber jetzt auf Deutsch auch. Das ist beim Brunnen Verlag zu finden und kann man auch über die Alpha Buchhandlung bekommen. Ja, der Timothy Keller, der hat vor 4 Wochen erfahren, dass er Bauchspeicheldrüsenkrebs hat. Er ist 69 Jahre alt und ihr könnt auch für ihn beten. Aber das Buch nochmal, Jesus, seine Geschichte, unsere Geschichte. Ja, ich möchte auch uns daran erinnern, so zusammenfassend, was wir gesehen haben, auch erinnern an die Hauptmerkmale des Buches. In Vers 1 vom Markus 1 lesen wir, dass dieses Buch ist die gute Nachricht von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und es ist somit eine gute Nachricht, das kann man nicht für sich selbst behalten. Also schwer, ist auch nicht so gedacht. Man hat das Bedürfnis zu erzählen. Man möchte das andere teilhaben an diese gute Nachricht. Also diese gute Nachricht, im Griechischen das Wort Euangelion, das war das Wort, was die Griechen gebraucht haben für besondere Ereignisse wie die Geburt eines Herrschers oder einen großen militärischen Sieg. Das wurde dann verkündet, Euangelion. Die gute Nachricht wurde weitergesagt. Und das gesamte Buch hier ist die Verkündigung einer guten Nachricht. Es ist Markus-Evangelium, aber es ist kein Buch über Markus, ein Buch über Jesus. Das Evangelium nach Markus. Wir haben 4 Evangelien, Markus, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Die betrachten alle das Leben Jesu aus der Sicht des Autors, Berichte und Zeugnisse über eine Person, Jesus Christus. Und ich habe am Anfang gesagt, wenn wir aufpassen, dann werden uns auch bestimmte Dinge auffallen bei Markus. Das Wort sofort oder alsbald kommt oft vor. Markus erzählt auf eine sehr spannende Art von den vielen Zeichen, die zeigen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wir haben keinen Bericht über den Geburt Jesu. Es geht fast sofort rein in die Taufe, in Johannes der Täufer und die Taufe Jesu, also der Anfang von seinem öffentlichen Dienst. Und das Markus-Evangelium betrachtet hauptsächlich nur die 3 Jahre, in denen er seinen öffentlichen Dienst verrichtet hat. Die Hälfte des Buches konzentriert sich auf die letzten 3 Wochen des Lebens Jesu auf Erden. Und ein Drittel des Buches betrachtet die letzten 8 Tage alleine. Das Markus-Evangelium ist eine historische Erzählung, die ein repräsentatives Bild der Personen des Werkes von unserem Herrn Jesus Christus bietet. Kurz, frisch, fortschreitende Erzählungen, direkt, ein einfacher Satzaufbau, prägnanter Wortwahl. Markus, haben wir gesehen, er erwähnt Ereignisse in 1-2 Sätze, wo andere Evangeliumschreiber schon eine halbe Seite von deiner Bibel eingenommen haben. Er will einfach das Wichtigste weitergeben, die gute Nachricht. Das werden wir auch heute sehen, dass er manchmal auch recht kurz und präzise ist. Markus, sagt ein Kommentator, hat gesagt, Markus' vorgängige Absicht besteht darin, das Zeugnis der Apostel über das Leben, den Tod und die Auferstehung Jesu in eine schriftliche Form zu bringen. Markus beabsichtigte nicht eine vollständige Biografie oder einen lückenlosen Bericht über die öffentliche Wirksamkeit Jesu zu schreiben. Markus zeigt uns Jesus, wenn man ein Thema darüber schreiben möchte, Jesus als vollmächtiger Knecht Gottes. Und der Schlüsselvers ist Markus 10, Vers 45. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Das Buch wurde geschrieben an Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, nicht Juden. Und sie sollen verstehen, dass das Kommen Jesu der Höhepunkt von Gottes Heilsgeschichte mit Israel und der Welt darstellt. Markus zeigt uns Jesus als die wichtigste Person, die je gelebt hat und die 33 Jahre unter ihnen gelebt hat. Und ab Kapitel 1, Vers 2, Markus zeigt uns, Jesus ist die Erfüllung von alttestamentlichen Prophezeiungen. Johannes der Täufer hat einen wichtigen vorbereitenden Dienst geleistet im Auftrag Gottes und als Fortsetzung von Gottes gnädiger, unnachgiebiger Suche nach seinem Volk. Jesus, der ewige Sohn Gottes, der kündigte an, am Anfang von Markus Evangelium, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an diese gute Botschaft. Kehrt um und glaubt an diese gute Botschaft. Gott, dem Vater, ergreift die Initiative und zeigt sich seinem Volk durch seinen Sohn. Er kommt unter ihnen und wohnt unter ihnen. Und was machen sie? Sie lehnen ihn ab. Und sie lassen ihn töten. Das Beispiel haben wir in Markus 12 vom Weingartenbesitzer, wo die Mitarbeiter der Botschafter umbringen. Und sogar, wenn er seinen eigenen Sohn zu ihnen schickt, wird der Sohn auch umgebracht. Das Markus-Evangelium ist gute Nachricht. Wir glauben an das Evangelium Jesus Christus. Warum würden wir sonst am Sonntag nicht einfach ausschlafen? So gegen 12 einen Brunch haben? Am Nachmittag einen kurzen Spaziergang und einfach in den Sonntag mal reingehen? Warum stehen wir auf? Warum kommen wir in einen Gottesdienst? Warum schalten wir über das Internet ein? Warum treffen wir uns in diesem Raum? Weil wir glauben, das, was Markus uns ans Herz legen wollte, weil wir glauben, dass Jesus Christus der allerwichtigste Person ist, der je gelebt hat, und dass das Evangelium uns eine Perspektive gibt, wo alles andere dann Sinn gibt, das Leben, warum wir hier sind, was es danach gibt. Weil wir das Evangelium haben, haben wir auch Sinn im Leben. Wir haben diese gute Nachricht. Und ich sage mir, ich weiß nicht, was ein Pfarrer Mutter wird, der nicht einmal an der Auferstehung Jesu glaubt. Das sollte welche geben. Was Mutter wird, weil wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist das alles futsch. Es ist alles Zeitverschwendung. Wir haben an etwas geglaubt, was der allergrößte Schwachsinn ist, was jemand ausgedacht hat. Das hier ist eine gute Nachricht, aber wir kennen das. Wir kennen das auch persönlich. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Enttäuschung. Wenn jemand fragt, wie es dir geht und du hast ganz gute Nachricht und du fängst an zu erzählen von dieser guten Nachricht und du erzählst und dein Gegenüber reagiert nicht oder geht überhaupt gar nicht drauf ein und fängt an, über irgendwas anders Banales zu sprechen und du denkst, da hat er mich nicht gehört. ich hab etwas erzählt und da ist eine Enttäuschung, die da ist, weil sie begreifen nicht, was für dich so bedeutsam ist. Und für viele Menschen, viele, die vielleicht noch im Bett liegen, ist diese Geschichte von Jesus Christus keine gute Nachricht. Es ist eigentlich total irrelevant, was da für 2000 Jahre da irgendwie was geschehen werden soll. Soll da einer vom Tod wieder wach geworden sein? Also, die sehen das nicht als die gute Nachricht. Ja, ich habe schon angeschnitten, dass die Auferstehung das Allerwichtigste ist. Und ich bin öfters, wie ihr wisst, mit Joggen und Wandern und so weiter, bin ich öfters im Schwarzwald unterwegs. Man kommt aus dem Wald und man kommt in ein Dorf, wo man noch nicht war. Und sehr schnell erkennt man, ob das ein katholisch geprägtes Dorf ist oder nicht. Woran? Ja, die Kruzifixe. Und manchmal habe ich gemischte Gefühle. Einerseits bin ich dann froh, okay, da ist noch ein Bewusstsein, ein Gottesbewusstsein, dass Jesus da ist. Aber dann bin ich auch wieder entsetzt. Ich denke, hey, Jesus ist nicht mehr am Kreuz. Ja, wenn das Ende von der Geschichte ist, dass Jesus gestorben ist, dann sind wir armselige Menschen. Ja, weil das Grab leer ist, weil Jesus auferstanden ist. Deswegen ist das gute Nachricht. Das Kreuz an sich hat keine Wirksamkeit, wenn es keine Auferstehung gibt. Am Ende von Markus Evangelium, Kapitel 15, da waren wir einige Wochen auch in den Brüdersonntagen, haben wir die Verurteilung von Jesus Christus gehabt, die Kreuzigung, sein Tod und sein Begräbnis. Und Kapitel 16, im letzten Kapitel im Markus Evangelium, fängt an mit der Auferstehung Jesus Christus. Bevor wir den letzten Teil des Markus-Evangeliums anschauen, möchte ich einen ganz kleinen Abstecher machen. 1. Korinther 15, ich glaube, wir müssen unbedingt heute dahin kommen. 1. Korinther 15, das sagt der Paulus das, was ich in den letzten 10 Minuten versucht habe zu sagen. Aber er sagt das viel besser natürlich. 1. Korinther 15, Vers 1. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündigt habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andersfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehöre folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Und aus der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letztem vor allem hat er sich auch mir gezeigt. Und dann Vers 14. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden. Und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat, aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Und wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Halleluja. Die Auferstehung Jesu ist historisch sicher und von ewiger Bedeutung. Darum besiegte er die Macht des Todes und er garantiert die zukünftige Auferstehung seines Volkes. Was ich auch zeigen möchte hier heute Morgen ist, obwohl wir jetzt 29 Mal durch das Markus-Evangelium gegangen sind und wir haben die verschiedenen Ereignisse gesehen, das, was wir hier heute Morgen in Markus Kapitel 16 haben, ist nicht einer von vielen Ereignissen aus dem Leben Jesu. Es ist nicht eine Komponente von vielen. Dies ist der Dreh- und Angelpunkt, um den es geht. Dieses letzte Kapitel des Markus-Evangeliums ist nicht, wie wir heute so schön sagen, ein geistlicher Input zum Schluss, sondern der Höhepunkt des Buches. Was war Markus' Ziel mit diesem Evangelium? Sein Ziel war zu beweisen, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Das haben wir in Vers 1. Und was wird durch die Tatsache der Auferstehung klar? Es ist der Beweis, dass Jesus derjenige ist, den er behauptet zu sein. Alles, was er gelehrt hat, ist wahr. Er ist der einzige Weg zu Gott. Und jeder sollte sein Vertrauen auf Jesus setzen. Markus 16, 1 bis 8 möchte ich lesen. Wer mitlesen möchte, ist wahrscheinlich im Vorteil. Markus 16, Vers 1. Als der Sabbat vorüber war, kaufte Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlreichende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen machte sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten den Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschrachen. Er aber sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagte zu ihnen, auch zu Petrus. Er geht auch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Inwiefern zeigt uns Markus, dass die Auferstehung wahr ist? Er macht das durch Zeugnisse und historische Tatsachen. Wir haben Zeugnisse hier vom das Zeugnis des leeren Grabes, das Zeugnis der himmlischen Engel, das Zeugnis der Augenzeugen. Und die historischen Tatsachen, die uns helfen, sicher zu sein, dass das wahr ist. Hier haben wir Beweise, dass das Grab ist leer. Wir haben eine himmlische Offenbarung von den Engeln. Und die persönlichen Augenzeugen, die Frauen am Grab und alle anderen, die Jesus in den 40 Tagen danach gesehen haben. Ja, es ist ein Sonntagmorgen und wir haben die drei Frauen, die hier erwähnt werden, und die gehen zum Grab, um Jesus Leichnam zu salben. Warum sind die Jünger nicht auf diese Idee gekommen? Haben sie das vergessen? Warum haben die nicht gesagt, hey, hat Jesus nicht immer gesagt, dass er 3 Tage später auferstehen würde? Ich meine, es würde nicht schaden, mal hinzugehen und reinzugucken, zu sehen, ob das passiert ist. Aber anscheinend ist diese Erwartung gar nicht da, obwohl Jesus 3-mal gesagt hat, im Markus-Evangelium ist es für uns aufgenommen, in Markus 8, Vers 31, und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Kapitel 9, Vers 31, denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten und nachdem er getötet worden ist, wird er am 3. Tag auferstehen. Und Kapitel 10, Vers 33, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern und sie werden ihn verspotten und geißeln und ausspucken und ihn töten und am 3. Tag wird er wieder auferstehen. Jesus sagt es selber, hat es selber prophezeit, dass er auferstehen wird. Und Markus zeigt uns in Kapitel 16 und gibt uns Beweise dafür. In 8 Verse und dann ist er fertig. Aber du sagst in meiner Bibel, in Kapitel 16, da geht es weiter bis Vers 20. Weiß nicht, da gibt es bestimmt eine kleine Fußnote im Rande. In meiner Bibel steht, in den ältesten Handschriften endet das Markus-Evangelium an dieser Stelle. Die Verse 9 bis 20 wurden jedoch schon bald an Vers 8 angeschlossen, wohl in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts und finden sich in fast allen übrigen Handschriften. Ja, den letzten Teil von dem Markus-Evangelium, also Kapitel 16 ab Vers 9, ist nicht in den ursprünglichen oder in den ältesten griechischen Manuskripten zu finden. Es gibt Manuskripten, die benutzt wurden zum Abschreiben. Die ältesten Manuskripte, ja älter, ja zuverlässiger sollten sie sein. Die Hauptmanuskripten Sinaiticus und Vaticanus wurden verwendet und diesen ab Vers 9 ist nicht in diesen Manuskripten zu finden. Also man geht davon aus, dass das später hinzugefügt wurde. Es ist alles wahr, das meiste ist noch in den anderen Evangelien zu finden, aber es war in den alten Manuskripten nicht dabei. Also wir haben alle eine Bibel heute, aber bis unser Freund in Mainz, Herrn Gutenberg, den Buchdruck erfunden hat, dann mussten diese Dinge abgeschrieben werden und man hat dann die alten Quellen genommen und von Hand abgeschrieben. Und irgendwann, es gibt viele Theorien, wer sich dafür interessiert, kann das recherchieren. Es gibt verschiedene Theorien, dass Leute gemeint haben, das ist kein gutes Ende, da musste man noch was hinzufügen. Kann es sein, dass Markus, der immer knapp und schnell in der Erzählung war, kann es sein, dass Markus jetzt einfach sein Ziel erreicht hat, Jesus ist auferstanden, Punkt, fertig. Was mehr gibt es zu sagen? Job gemacht, Ziel erreicht. Also das, was nachher kommt, die Worte und die Begriffe, die sind untypisch für Markus und schließen darauf hin, dass er das nicht geschrieben hat. Ja, ich möchte einfach abschließend dann diese 8 Verse überfliegen. Was wir hier haben, die Verse 1 bis 3, sind Trauen der Frauen. Und Verse 4 bis 8, triumphieren der Engel. Markus hat einen Engel, die anderen Evangelien sprechen von zwei. Vers 1, es ist Freitag. Oder sagen wir mal, am Freitag war die Zeit recht knapp für die Frauen. Der Sabbat hat begonnen. Sonnenuntergang am Samstagabend bedeutet der Ende vom Sabbat. Die Läden haben wieder aufgemacht. Sie konnten dann wohlreichende Öle kaufen. Und sie wollten, es haben sich auf den Weg gemacht zum Grab. In Vers 2 lesen wir, dass es früh ist am dritten Tag. Das ist eine jüdische Tagzählung. Vom Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang, alles was dazwischen kommt. Das waren jetzt drei Tage. Am dritten Tag machten sie sich auf den Weg zum Grab. Ja, es ist Sonntag. Und ab diesem Zeitpunkt werden Christen in der ganzen Welt diesen Tag als der erste Tag der Woche betrachten, als der Tag, an dem sie sich als Christen, dass Christen sich versammeln in Ortsgemeinden über die ganze Welt. Weil das ist der Tag, wo unser Herr Jesus auferstanden ist. In Vers 3, wir lesen, dass es ihnen eingefallen ist, ja, was machen wir mit dem Stein? In ihrer Trauer haben sie nicht an alle praktischen Angelegenheiten gedacht. Und das ist nicht ungewöhnlich für Leute, die gerade eine große Krise in ihrem Leben gekommen ist, dass sie trauern, dass sie einfach nicht richtig denken können. Auch die einfachsten Dinge. Ich habe Leute geholfen, in solche Situationen einfach ihr Handy zu öffnen. Ja, weil sie nicht mehr ihr Handy entlockt bekommen haben, obwohl sie das Handy seit Jahren haben. Das ist in ihrer Trauer hier, hast du Leute, Frauen, die zum Grab gehen und die haben nicht an alles gedacht. Aber wenn sie dort ankommen, da stellen sie fest in Vers 4, zwei Dinge erkannten sie. Der Stein war größer, als sie gedacht hatten, aber der Stein war schon weggerollt. In Vers 5, ein junger Mann in weißem Kleid ist da, Markus und Matthäus erwähnen nur ein Engel, Lukas und Johannes sprechen von zwei. Man sagt dann, die nur einer erwähnen, da waren schon zwei da, aber die haben nur derjenige erwähnt, der gesprochen hat, weil er was gesagt hat. Die Frauen erschraken in Vers 5. Emotional waren sie bis zu diesem Zeitpunkt bestimmt fertig. Und dann kommt noch dieses Trauma dazu. Jesus ist weg. Und da stehen noch Engel da. Und Vers 6, die Engel erkennen, dass sie sich erschraken und die Engel wollen sie beruhigen und die gute Nachricht erzählen. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Hier bestätigen die Engel, der Mensch, der gestorben ist, der von Nazareth, Jesus, der Sohn Gottes, der lebt wieder. Und das bestätigt, dass der Jesus von Nazareth, der jetzt wieder lebt, ist der Messias, er ist der Sohn Gottes. Und wer heute nach Jerusalem geht, der kann die biblischen Stätten anschauen, er kann sogar das Gartengrab besuchen, wo er gelegen haben soll. Aber ein Grab mit dem Leichnam von Jesu gibt es nicht. Und Vers 7, die Frauen sollen es den Jüngern sagen. Und Petrus, der Jesus verleugnet hat. Aber ich finde das hier, es ist so schön und so lieb, diese Botschaft, dass es heißt, sag's den anderen, sag's Petrus auch. Das war ein klares Signal. Ich weiß, es ist für ihn im Moment etwas komisch, aber er kann ruhig auch kommen. Ich möchte ihn auch sehen. Ich möchte ihn vergeben. Ja, und das zeigt uns, egal wer wir sind, wie wir gelebt haben, was wir getan haben, wir können zu Jesus, den Gekreuzten und wieder Auferstandenen kommen. Die Frauen, die waren Zeugen von der Kreuzigung. Kapitel 15, Vers 40. Sie haben gesehen, wo er hingelegt wurde, in Kapitel 15, Vers 47. Sie haben das leere Grab gesehen, Kapitel 16, Vers 5. Und die haben die Auferstehungsdeklaration gehört in Vers 6. Dann in Vers 7, wie er euch gesagt hat, Jesus erfüllte die Prophezeiung über seinen eigenen Tod. Und dann lesen wir in Vers 8, die sind zitternd vor Furcht und Entsetzen. Da verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählen, was sie erlebt hatten. Zitternd, voll Furcht und Entsetzen. Die Frauen haben das leere Grab gesehen. Ein Engel hat ihnen gesagt, Jesus ist auferstanden. Sie haben noch Angst. Die sind durcheinander. Sie können das nicht einordnen. Sie wissen immer noch nicht, was sie glauben sollen. Geht es dir auch so? Wir sind jetzt am Ende. Vielleicht bist du die ganze Zeit dabei und du hast das Evangelium gehört in dem Markus-Evangelium. Und du hast es begriffen, du hast es verstanden. Aber du weißt immer noch nicht, was du machen sollst. Du möchtest glauben, aber du hast Angst. Jesus liebt dich auch. Und er wird dir helfen zu glauben und ihm nachzufolgen. Wie Petrus, egal wie du gelebt hast oder was du getan hast, es ist nie zu spät zu glauben. Kehrt um, tut Buße und kommt zu Jesus, der Auferstandene, der möchte dir vergeben. Amen. Ja, ich möchte zwei Dinge zum Schluss sagen. Erstens, ich hätte gerne euer Feedback zu dieser Serie, was euch vielleicht wichtig geworden ist. Das könnt ihr auch persönlich tun, wenn ihr wollt. Und das hilft dann für die Zukunft, wenn wir solche Dinge planen. Und zweitens wollte ich jetzt dieses kurze Video nochmal abspielen, was ich ganz am Anfang gezeigt habe von das Bibelprogramm.